willkommen zu einer neuen Folge unseres Ninjutsu Dojo Altona Podcasts. Mein Name ist Daniel und ich werde dir gleich im Anschluss wieder eine unserer 48 kleinen Geschichten erzählen, die so auch alle Kinder bei uns in unserer Kampfkunstschule gemeinsam im Getränkekreis mit ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin lernen dürfen. Ich erzähle dir wieder zuerst einmal das zentrale Thema des Monats, also worum geht es eigentlich diesen Monat, und anschließend werde ich dir dann die entsprechende Wochengeschichte präsentieren, die eben auf das Monatsthema abgestimmt ist. Und am Ende werde ich dir natürlich auch wieder helfen und noch einmal für dich herausarbeiten, was sozusagen die Essenz dieser kleinen Geschichte ist. Also was darf dein Kind über diese Geschichte lernen, damit du es dann halt eben später leichter hast, mit deinem Kind nochmal über dieses Thema zu sprechen, um eben so deinem Kind in seinem Lernprozess optimal helfend und unterstützend zur Seite zu stehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Podcast und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Das zentrale Thema des Monats ist das Thema Selbstverteidigung. Eine der wichtigsten Fähigkeiten innerhalb unserer Kampfkunst ist es, meiner Meinung nach, sich selbst zu verteidigen. Und das ist auch eine Fähigkeit und ein Wert, den jeder Schüler und jede Schülerin im besten Fall auch außerhalb unserer Räume, also außerhalb des Dojos, das sind ja sozusagen die sicheren Räume, in denen jeder Schüler bei uns eben diese verschiedenen Fähigkeiten und Werte erlernen darf, eben mit nach draußen nimmt. Also eine Idee, die vermutlich so alt ist wie die Menschheit selbst, sich selbst gegen äußere Einflüsse erfolgreich zur Wehr zu setzen. Und damit ist aus meiner persönlichen Sicht nicht nur gemeint, in der Lage zu sein, sich physisch, also körperlich nach außen zu verteidigen, sondern ebenso eine gewisse innere Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, um sich auch emotional oder psychisch gegen verschiedenste Einwirkungen von außen zur Wehr zu setzen. Also diese innere Widerstandsfähigkeit wird heutzutage auch oft als Resilienz beschrieben. Und damit meine ich einerseits im richtigen Moment eine Situation verlassen zu können. Andererseits, dass halt eben vielleicht auch bestimmte äußere Versuche von Einwirkungen gar nicht erst an mich herankommen, sondern quasi förmlich an mir abprallen, als würde ich die quasi abblocken. Und andererseits natürlich aber auch die Fähigkeit, sich in bestimmten Situationen mit Strategien zur Wehr zu setzen, die es einem unter Umständen natürlich auch ermöglichen, den gegnerischen Körper mühelos so zu beeinflussen, dass dieser potenzielle Gegner seinen Willen zum Kämpfen nicht mehr aufrechterhalten kann. Und das ist mit einer der höchsten Künste. Also es geht eben nicht darum, jemand anderes zu verletzen, sondern halt eben, wie gesagt, mit einem minimalen Aufwand an Gewalt jemanden mühelos im Raum zu beeinflussen, dass dieser potenzielle Gegner eben nicht mehr kämpfen möchte. Das können wir sowohl körperlich als auch, wie gesagt, emotional oder psychisch betrachten. Und daraus erwächst natürlich mit mehr Erfahrung auch die Fähigkeit, jemandem anderen schützend zur Seite zu stehen. Und zur damaligen Zeit war es halt oft so, dass halt eben gerade diese körperlichen Konflikte, viel leichtfertiger ausgetragen wurden, als das in der heutigen Zeit ist. Wobei auch heutzutage natürlich relativ viel Gewaltpotenzial in den verschiedenen Räumen, sage ich mal, vorhanden ist. Egal, ob das jetzt die Kita ist, ob das eine Schule ist, ein Spielplatz. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Thema, was die Menschheit schon sehr lange begleitet und wo wir ganz fleißig dran arbeiten, dass sich das in Zukunft immer mehr in Frieden auflöst. In jedem Fall mussten zur damaligen Zeit die Ninjas sich gegen vermeintlich stärkere Gegner behaupten, und dafür haben sie sich oftmals verschiedener Hilfsmittel angenommen. Das heißt also, wir sprechen von sogenannten Power-Multipliern. Das können Strategien sein, eben wie schon beschrieben, auf psychologischer Ebene oder auf emotionaler Ebene. Das können bestimmte Lernkonzepte sein. Das können bestimmte Tricks sein, mit denen man jemanden Größeres zum Beispiel zu Boden bringt, ohne ihn dabei auch wirklich schlimm zu verletzen, sondern einfach sein Gleichgewicht bricht und ihn dann halt eben entsprechend am Boden unter Umständen halt eben so festhält, dass der Gegner dann halt eben auch seinen Willen zum Kampf eben verliert. Das waren zur damaligen Zeit aber in jedem Fall auch Werkzeuge und Waffen. Und das ist im Prinzip das Thema der Woche. In meiner Kampfkunstschule habe ich nämlich ein kleines Museum eingerichtet mit eben diesen verschiedenen Werkzeugen und Hilfsmitteln, mit deren Hilfe sich halt eben die Ninjas in der damaligen Zeit auch gegen Samurai und anderen körperlich überlegenen Gegnern selbst verteidigt haben. Ich werde dir hierfür drei der für mich spannendsten Waffen und Werkzeuge, die wir in unserem Fundus haben, beschreiben. Und später werde ich dir auch nochmal erklären, wie du sozusagen diese Idee der Waffen, der Hilfsmittel nutzen kannst, um eben auch das Thema Selbstverteidigung so zu transportieren, dass dein Kind damit nicht leichtfertig umgeht oder das Gefühl hat, er muss jetzt immer mit einem Stock rumlaufen. Also so, dass es auf jeden Fall auch noch einen tieferen Sinn hat. Und die erste Waffe, die ich dir beschreiben möchte, ist das Ninjato. Das ist sozusagen auch als Ninja-Schwert bekannt. Und dazu darfst du gerne wissen, dass, wurde es mir jedenfalls von meinem Lehrer damals erklärt, dass zu der damaligen Zeit, in der die Ninjas gelebt haben, in diesem feudalen Japan, eben nur die Samurai die Erlaubnis hatten, Ninja-Schwerter bzw. Schwerter generell zu tragen. Und also Ninja-Schwert klassisch ist halt eben nichts anderes als ein Katana, allerdings auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet. Dazu komme ich gleich nochmal. Vorher wäre es natürlich erstmal interessant, nochmal zu besprechen, wie die Ninjas überhaupt in den Besitz eines Schwertes gekommen sind, wenn sie das zu der damaligen Zeit eigentlich gar nicht besitzen durften. Also manchmal haben sie dafür einfach alte Schwerter auf Schlachtfeldern gefunden und diese sozusagen recycelt und wiederverwendbar gemacht. Manchmal haben sie Schwerter eigenhändig geschmiedet und wieder andere Male haben sie die Schwerter vielleicht auch einfach erfolgreich den Samurai entwendet. Und eben wie gerade schon geteasert, das Besondere an den Ninja-Schwertern war, dass es im Prinzip ganz reguläre oder ganz allgemeine Katanas waren. Das sind die traditionell klassischen japanischen Schwerter. Allerdings wurden diese Schwerter von den Ninjas gekürzt. Das heißt, die Holzverkleidung, also die sogenannte Saya, das ist sozusagen die Holzaufbewahrung, in der das Schwert am Gürtel getragen wird, hat die gleiche Länge wie vorher auch gehabt. Aber das Schwert, das da drin verwahrt wurde, war einfach etwas kürzer. Also man kann sich vorstellen, so 10 bis 15 Zentimeter wurden einfach abgetrennt, abgeschliffen. Und das bedeutet, dass wenn eben ein Ninja und ein Samurai, die zu der damaligen Zeit nicht unbedingt immer befreundet waren, sich durch Zufall auf einem Schlachtfeld getroffen haben oder eben auf einer Brücke und zum Duell sich gegenseitig gefordert haben und beide im gleichen Moment auf die gleiche Art und Weise ihr Schwert gezogen haben, der Ninja immer sein Schwert ein kleines Stückchen früher aus der Saya, also auf dieser Holzaufbewahrung, an seinem Gürtel befreit hat und dementsprechend den ersten Schlag früher machen konnte, als der Samurai dazu in der Lage war. Einfach weil das Schwert des Ninjas kürzer war und dementsprechend auch schneller aus der Saya befreit war. Und das war so ein kleiner Trick, mit dem die Ninjas quasi jedes Mal so ein bisschen geschummelt und gemogelt haben. Und das macht dieses Schwert so besonders. Und ich finde, das trifft immer so ganz gut auch den Geist der damaligen Zeit, dass die Ninjas sich halt eben oft zu helfen wussten. Die zweite Waffe, die ich super interessant finde, war nicht nur eine reine Waffe, sondern es war auch eher ein Alltagsgegenstand, ein Werkzeug, sind die sogenannten Shuriken. Das ist auch wohl die bekannteste Waffe der Ninja. Die sieht nämlich aus wie so ein kleiner metallener Stern. Den gab es in unterschiedlichsten Formen. Und diese Shuriken wurden eben als Wurfwaffen verwendet. Das kannst du dir so vorstellen, dass es da eben von Clan zu Clan, also je nachdem, welchen Ninja-Clan man da studiert hat, jeder seine eigene Art und Weise hatte, diese Shuriken herzustellen. Einige waren aus Metall, andere waren aus Stein, wieder andere waren vielleicht auch aus Holz und hatten die unterschiedlichsten Formen. Und die eigentliche Idee dabei von diesen Shuriken war, dass man sie an der Kleidung in so einer Seitentasche getragen hat und eben als eine Art Ablenkungswerkzeug genutzt hat, um eben Gegner zu überraschen, um dann anschließend schneller und einfacher fliehen zu können. Also es ging gar nicht darum, dass man jemand damit beworfen hat und dann sich den Kampf gestellt hat, sondern es ging viel eher darum, auch wenn man kämpfen kann, einen Kampf im besten Fall zu vermeiden, damit eben im besten Fall auch beide, sowohl der derjenige, der den Kampf will, als auch der, der den gar nicht möchte, nicht verletzt werden. Also das ist eigentlich ein ganz nobler Gedanke. Und das Ganze mit einem minimalen Aufwand an Gewalt, also indem man halt eben damals zum Beispiel eben diese Schuriken geworfen hat. Und die dritte Waffe aus unserem Fundus ist eine Symbolwaffe. Und zwar ist es ein kleiner Plastikdinosaurier, der ungefähr die Länge von so 3 Zentimetern hat. Der ist also nicht besonders groß, vielleicht auch 4. Und der eine ganz spezielle Funktion darstellt. Und zwar steht dieser Dinosaurier stellvertretend für die Fähigkeit der Ninja, den weit verbreiteten Aberglauben der damaligen Zeit in Japan bezüglich Mystik und Magie zu ihren Gunsten auszunutzen. Das kann man sich so vorstellen, oder du kannst dir das vielleicht so vorstellen, dass wenn einer, ein befreundeter Ninja beispielsweise gefangen genommen wurde und eben seine Freunde dann los sind, um eben diesen gefangen genommenen Ninja zu befreien, dass sie nicht einfach losgelaufen sind und mit allen gekämpft haben, um ihren Freund zu befreien oder ihre Freundin zu befreien, sondern dass die halt eben vorher zum Beispiel in diesem Dorf, in dem der Ninja festgehalten wurde, herumgelaufen sind, eben natürlich ganz zivil und haben angefangen, Gerüchte zu verstreuen, dass ein böser Zauber eben bestimmte Menschen trifft und sie beispielsweise in Frösche verwandelt. Und das haben sie dann über einen gewissen Zeitraum gemacht. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass wenn dann der Moment gekommen ist, wo der besagte befreundete Ninja erfolgreich aus dem Gefängnis befreit wurde, an seiner Stelle ein kleiner grüner Frosch zurückgelassen wurde, zum Beispiel auf dem Kopfkissen. Und das eben den großen Vorteil gebracht hat, dass die Wachen dann nicht gleich auf die Idee gekommen sind, nach dem Flüchtigen zu suchen, sondern vielmehr damit beschäftigt waren, zu versuchen, den Zauber wieder rückgängig zu machen oder jemanden zu finden, der diesen Zauber wieder rückgängig machen kann. Und ja, und so halt eben für die Ninjas viel mehr Zeit entstanden ist, in der sie sich dann halt erfolgreich verstecken oder flüchten konnten. Und vielleicht ist es sogar so weit gewesen, dass dann der geflohene Ninja gar nicht mehr gesucht wurde, weil ja alle davon ausgegangen sind, dass er eben dieser Frosch ist. Und ich finde diese Geschichte so süß und auch so exemplarisch, ja, wie man mit im Prinzip quasi gar keiner Gewalt, einfach nur mit guten Worten, ja, Menschen so weit beeinflussen kann, dass sie halt eben auch ja, bestimmte Gedanken einfach aufgeben und sich so alles zum Guten wendet und oder zum Guten wenden kann. Und all das darf dich gerne inspirieren, dich vielleicht noch mehr mit der Geschichte unserer Kampfkunst zu beschäftigen, um auch hier nochmal zu verstehen, dass das zentrale Thema Selbstverteidigung vielleicht zur damaligen Zeit anders ausgelebt wurde, aber mindestens noch genauso wichtig ist wie in der heutigen Zeit. Und dass es eben nicht darum geht, eine Waffe zu haben oder sich körperlich verteidigen zu müssen, sondern das eben im besten Fall zu können, aber nicht zu brauchen. Im besten Fall mit Kreativität und Erfindungsreichtum und einer großen Prise Selbstbewusstsein, sich Herausforderungen und herausfordernden Situationen zu stellen. Das ist sozusagen die Idee von der ganzen Geschichte. Heute mal ein bisschen längerer Podcast. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt beim Zuhören. Ich wünsche dir in jedem Fall eine wunderbare Woche und freue mich, dass du wieder mit dabei warst. In jedem Fall bis ganz bald beim Training. Dein Daniel.